Diagnose digital.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Glück und ich bin hier gemeinsam mit meiner Kollegin Gina Steffens.
Hallo, auch von mir.
Die Digitalisierung verändert wirklich alles, speziell bei den Themen Gesundheit und Medizin. Stichwort eHealth.
Die elektronische oder digitale Gesundheit. Peter und ich, wir sind Journalisten und wir wollen da mehr erfahren. Deshalb trage ich Infos für uns zusammen, schaue an, frage nach, probiere Innovationen aus.
Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Natürlich bewegt auch uns hier weiter vor allen Dingen ein Thema, das Coronavirus. Und heute wollen wir darauf schauen, an welchen Stellen die Pandemie unser Gesundheitssystem verändert und auch unsere Gewohnheiten natürlich. Eins lässt sich bereits beobachten: Corona bringt die Telemedizin voran, also es entstehen immer mehr Möglichkeiten, mit Ärztinnen und Ärzten über Videotelefonie zum Beispiel in Kontakt zu treten und so Rat zu bekommen oder auch sogar eine ganze Behandlung.
Und das gilt ja nicht nur für den Kontakt zu Hausärztinnen und Ärzten, sondern auch noch mehr, und darüber werden wir heute was hören.
Gina, wir haben ja schon einmal eine Folge zum Thema Telemedizin gemacht, das war im März. Recherchiert dafür hattest du im Januar. Jetzt sind ein paar wenige Monate vergangen. Und du hast dir die Lage in Deutschland nochmal genau angeschaut. Dein Eindruck?
Ja, richtig. Im Januar war ich in Stuttgart und habe dort DocDirect, das ist so ein Pilotprojekt eigentlich gewesen, der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg angeschaut. Das wird jetzt schon wegen Corona weitergeführt. Das ist schon mal eine Veränderung eigentlich.
Das sollte eigentlich zu Ende sein.
Genau. Mhm. Aber Telemedizin ist gar nicht mehr so selten, wie es jetzt vielleicht im Januar noch mein Eindruck war. Es ist nicht mehr so eine Randerscheinung, sondern immer mehr Praxen nutzen das. Weil, es liegt ja auch nahe, einerseits kann man so seine Patientinnen und Patienten besser schützen. Es muss nur der in die Praxis kommen, der wirklich krank ist oder schnell behandelt werden muss. Und die Ärztinnen und Ärzte können sich selbst auch besser vor Corona oder vor einer Ansteckung schützen, weil sie eben weniger Kontakte haben.
Aber jetzt sind wir ja schon seit Mitte, Ende März in dieser Situation. Also wir haben Ausgangsbeschränkungen, es gelten Abstandsregeln und Kontakt mit Menschen außerhalb der Familie soll man weiterhin möglichst vermeiden. Und vieles wird die nächsten Monate ja auch noch so bleiben. Aber das Leben muss ja irgendwie weitergehen und auch zum Arzt oder Therapeuten zum Beispiel müssen die Leute gehen können und das nicht nur im Notfall.
Ja, genau das habe ich mir auch gedacht und mich deshalb umgehört, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, Hebammen oder Zahnärzte gerade arbeiten und wie sie Telemedizin auch einsetzen können.
Physiotherapie über Video. Wie gut funktioniert das?
Darüber habe ich mit Andreas Dohm gesprochen, der sagt, es funktioniert ganz gut. Er ist Physiotherapeut und arbeitet über und auch für Physioflix.
Physioflix, ganz kurz, was ist das genau?
Ich versuche es kurz zu erklären. Es ist eine Plattform der Deutschen Arzt AG, auf der Physiotherapeutinnen und Therapeuten gelistet sind und Videoberatung und auch Videobehandlung anbieten können. Bisher sind da so 100 Physios etwa registriert. Gerade wegen Corona ist die Aufnahme auch kostenfrei für die Physiotherapeuten. Und die erste Videoberatung für dich und mich zum Beispiel ist auch gerade umsonst. Mhm. Da kann man dann quasi die erste Beratung buchen. Das ist der erste Schritt. Und Kontakt zu einem Physio oder einer Physiotherapeutin suchen.
Physiotherapie, das ist ja wirklich ein sehr körperliches Fach. Ich sag mal, wo oft auch Körperteile bewegt werden vom Therapeuten. Wie soll das denn dann bitte per Video gehen?
In dem Moment, wenn der Patient die Videoberatung nutzt, ist er tatsächlich in erster Linie selber gefragt, denn der Therapeut kann ihm nur zeigen, wie er es selber tut. Er kann ihm Übungen vormachen, er kann Übungen korrigieren, er kann ihm Handlungsanweisungen für den Alltag geben, wie er sich zu verhalten hat oder, wie er seinen Arbeitsplatz gestalten kann. Aber der Therapeut selber kann nichts tun, sondern der Patient ist derjenige, der arbeiten muss. Und gerade das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Ansatz, den es meines Erachtens auch viel, viel mehr zu verfolgen gibt.
Also wenn man Andreas Dohm so zuhört, funktioniert Physiotherapie gerade, indem man den Menschen einen Ansporn gibt, sich zu bewegen. Darauf zielt ja Physiotherapie eigentlich auch ein bisschen.
Das finde ich total interessant, weil als ich das letzte Mal Physiotherapie hatte, vor anderthalb Jahren oder so ist das ungefähr gewesen, da hat mein Therapeut auch gesagt, pass mal auf, ich kann dich jetzt einfach massieren, so, das tut dir dann gut, bringt dir vielleicht ein, zwei Tage was oder wir gehen jetzt in den anderen Raum und ich zeige dir Sachen, die du selbst machen musst. Das bringt dann aber auch länger was.
In die Situation kommt man ja jetzt eigentlich. Also der Physiotherapeut muss natürlich seine Übungen auch anpassen und vormachen, aber sie irgendwie so vermitteln, dass du sie dann auch alleine vorm Computer umsetzen kannst. Er kann dich natürlich korrigieren, aber er kann dir jetzt nicht das Bein verbiegen. Ne? Andreas Dohm sieht Videotherapie ja als eine Chance, gerade für Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel chronische Rückenschmerzen haben und regelmäßig zur Physiotherapie müssen.
Auch mal wieder einen neuen Input bekommen, um mal aus ihrer Spirale raus, ich gehe zum Physiotherapeuten, der macht was, dann geht es mir 2 Tage gut, dann muss ich wieder zum Physiotherapeuten, dann muss der wieder was machen und sich so immer wieder ja im eigentlichen Prozess drin halten, ohne so einen wirklichen Ausweg zu finden.
Es hat ja vielleicht auch einen höheren Lerneffekt. Also man soll Übungen ja sowieso zu Hause machen. Das kann man dann auch ja direkt in seiner Umgebung zu Hause lernen.
Es muss man sagen, je nachdem, wie so die Wohnverhältnisse sind, ist der Gang in die Praxis aber für viele vielleicht auch eine Erleichterung. Vielleicht ist die Wohnung sehr, sehr klein. Man hat gar keinen Platz, sich auszubreiten. Vielleicht sind Kinder da, die da die ganze Zeit rumtoben. Ist überhaupt immer Trubel. Man kann sich gar nicht darauf konzentrieren, was man da zu üben hat. Und dann kann ich mir noch vorstellen, ein Problem ist auch, dass man gar nicht die speziellen Geräte zu Hause hat, die man vielleicht braucht.
Dachte ich auch. Ich fand überraschend, dass Andreas Dohm in meinem Interview gesagt hat, dass man die eigentlich gar nicht braucht, dass das eigene Körpergewicht oder Alltagsgegenstände für 80-90% der Patienten, mit denen man so eine Videobehandlung dann macht, ausreichend sind.
Das fängt bei Wasserflaschen an, Kästen, kleine Treppenstufen oder wenn ich sogar eine Treppe im Haushalt habe. Das können Kissen sein als instabile Unterlage. Das können Stuhlkanten, Sofakanten sein, wo ich mal die Beine drauf lege oder Liegestütz dran mache. Tische, Arbeitsplatten in der Küche. Also da kann ich sehr, sehr flexibel arbeiten, je nachdem, was der Patient für Beschwerden hat.
Gibt's denn aber Beschwerden, wo er auch klar sagt, die kann ich per Video nicht behandeln?
Ja, klar. Also wie es immer bei Telemedizin ist, ist sie auch bei der Physiotherapie eingeschränkt oder limitiert. Die klassische Krankengymnastik funktioniert vielleicht, aber zum Beispiel Krebspatienten, die eine Lymphdrainage brauchen, damit es halt keine Stauungen so im Körper gibt. Oder sturzgefährdete Patienten, also wenn man zum Beispiel an Parkinson erkrankt ist oder an Multiple Sklerose, können sowas nicht nutzen. Das ist viel zu gefährlich und da muss der Physiotherapeut ja auch einfach da sein, stützen und helfen. Und solche Patienten würden auch gar keine Videobehandlung verschrieben bekommen. Also das bekommt man nur, wenn die Behandlung wirklich video geeignet ist. Dann wird das auch auf dem Rezept vermerkt, dass man zurzeit bekommen kann. Und dann kann der Physiotherapeut es auch normal abrechnen und bekommt sein Geld von der Krankenkasse. Und wegen Corona kann er das übrigens gerade auch überall bei Krankenkassen abrechnen, beziehungsweise überhaupt auch machen.
Also vor der Corona-Krise ging das überhaupt nicht?
Nee, also vorher durften das Physiotherapeutinnen und Therapeuten noch nicht, also eine Behandlung quasi machen, beraten schon. Das ist für diese Branche, das nennt man die Heilmittelerbringer, da gehören auch Ergotherapeuten zum Beispiel dazu oder Ernährungsberater, eine richtig, richtig große Veränderung. Also seit dem 18.03. dürfen sie überhaupt über Video behandeln. Beraten ging schon vorher. Ja, und Andreas Dohm, für den ist es so, der wünsche ich natürlich, dass das so bleibt.
Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance, einfach mal Materie zu nutzen, die vorher mehr oder weniger vollständig verwehrt war. Von daher sehe ich das Ganze auch sehr, sehr positiv.
Gina, jetzt hast du dich auch noch mit einer Hebamme unterhalten. Wie sieht's denn da aus? Hat sich die Situation für Hebammen genauso verändert?
Also Hebammen dürfen seit neuestem, also seit Corona, Rückbildungskurse online oder über Video machen. Und die Abrechnung ist auch viel einfacher geworden mit den Krankenkassen. Das weiß ich von Nicole Höhmann. Sie ist selbst Hebamme und arbeitet bei Kinderheldin. Das ist ein bisschen so wie Physioflix, auch eine Online-Plattform, bei der aber 9 Hebammen richtig fest angestellt sind und gleichzeitig auch freiberuflich Hebammen ihre Leistungen anbieten können. Dazu gehören zum Beispiel dann Geburtsvorbereitungskurse oder Rückbildungskurse. Die wurden jetzt noch ganz schnell bei Kinderheldin integriert. Solche Kurse gab es da eigentlich vorher noch nicht im Angebot.
Dass ich sowas offline gemacht habe, das ist bei mir jetzt auch schon etwas über 10 Jahre her. Ich erinnere mich deswegen auch nur noch grob. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein, ich hätte es lieber online gemacht als live, weil ich fand ein paar Dinge echt nervig. Und ich glaube, dass da ein bisschen Abstand manchmal vielleicht sogar ganz gut tut.
An was denkst du so, wenn du sagst, wo Abstand dann ganz gut wäre?
Naja, dass man da halt mit den anderen Paaren da so nah ist. Ich glaube, ich erinnere mich echt nur noch dunkel, aber ich glaube, ich musste sogar irgendwas mit anderen Müttern dann machen. Also wir haben quasi da Partnerwechselübungen gemacht, was ich echt gar nicht wollte. Das fiele dann ja zum Beispiel flach. Und auch, Ich fand auch die Kursleiterin ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, damals. Und wenn das einfach nur online wäre, dann müsste ich die auch nicht so nah an mich ranlassen.
Okay, ja, das ist natürlich, vielleicht warst du damals schon der Zeit voraus oder sowas.
Innerlich, ja.
Innerlich vielleicht. Aber vielleicht beschreibst du eigentlich die Unterschiede schon ganz gut, mit denen ich auch in ähnlicher Form mit Nicole Hüllmann gesprochen habe.
Und das ist natürlich schon klar, dass natürlich Berührungen, also haptische Sachen, nicht abgebildet werden können. Also beispielsweise, wenn man jetzt im Geburtsvorbereitungskurs auch Atemübungen macht, dann hat man wahrscheinlich die Notwendigkeit gesehen, dass man dann vielleicht auch mal rumgeht als Hebamme und dann dort auch mal die Hand auf den Bauch nimmt, um einfach so kleine Unterstützung nochmal zu geben. Das muss man jetzt alles praktisch verbalisieren.
Okay, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass ich mir das ganz gut vorstellen kann, da ein bisschen Abstand zu haben. Aber als Hebamme wiederum stelle ich mir das nicht so einfach vor, das einfach nur erklären zu müssen.
Ja, total. Und ich glaube auch so einen Kurs, ich habe noch nie einen gemacht, aber von Frau Hüllmann habe ich so aufgenommen, dass der auch von so einer besonderen Atmosphäre lebt vielleicht, von Musik, von Entspannungsübungen.
Bei, ich nenne das jetzt mal, ja, Geburts- oder Vor- oder Kursen vor Ort, da hat man natürlich dann auch immer noch den Austausch zwischen den Kursteilnehmerinnen, ich sag jetzt mal davor, bevor der Kurs anfängt oder danach oder vielleicht auch mal in einer Pause. Und solche sozialen Interaktionen beispielsweise muss man jetzt auch versuchen, online mit zu integrieren. Also dass man die Leute vielleicht auch ermuntert, dass sie sich auch über einen anderen Weg vielleicht noch mal vernetzen und sich weiterhin austauschen.
Ja, also Hebammen haben jetzt quasi noch so eine Connecting-Rolle, Vernetzungsrolle eingenommen, müssen irgendwie ihr Konzept umschmeißen, vielleicht Musiktipps geben oder sowas oder ja, die Kontakte eben austauschen. Also das muss man jetzt unter einen Hut bringen. Und der Alltag einer Hebamme sieht ja auch schon anders aus. Also der persönliche Kontakt, ähnlich wie bei der Physiotherapie oder noch mehr, lebt ja dieser Beruf vom persönlichen Kontakt zu den Babys oder zu den Müttern. Ja, und der ist eben eingeschränkt gerade.
Persönlicher Kontakt, da möchte ich auch kurz mal einhaken, weil was ja auch wahnsinnig wichtig bleibt in dieser Zeit, ist das Thema Nachsorge. Also wenn die Hebamme nach der Geburt nach Hause kommt zu den Eltern, den Frischgebackenen und sich um das Baby kümmert und zeigt, wie man eigentlich genau das jetzt alles macht mit der Pflege des Babys und auch wie das mit dem Stillen funktioniert nochmal, falls es da Probleme gibt. So, da, das habe ich im Übrigen auch als wahnsinnig hilfreich erlebt. Und das ist ja wirklich was, das muss ja auch in Corona-Zeiten irgendwie weiterhin stattfinden. Und da sind die Hebammen ja auch das, was man hier allgemein als systemrelevant bezeichnet, ohne Frage.
Ja, absolut. Und vor allem bei der Geburt. Also es ist mega wichtig, gerade jetzt, dass Hebammen arbeiten können und da sind irgendwie. Was diese Kurse angeht, die sind einfach vor allem für selbstständige Hebammen eine wichtige Einnahmequelle. Die finden regelmäßig statt, da nehmen viele dran teil. Und dass es jetzt die Möglichkeit gibt, die online zu verlegen, sichert natürlich vielleicht auch ja eben diese Einnahmequelle. Einen Zahnarztbesuch über Video. Wie stellst du dir das gerade vor, Peter?
Schwierig, kann ich mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Eine Diagnose geht vermutlich, wenn ich irgendwie mein Smartphone nehme und da die Kamera anmache und mir dann das Smartphone in den Mund stecke. Oder an der Webcam am Rechner mich da so ganz, also meinen Mund weit aufreiße und mich dann direkt vor die Kamera hänge. Dann kann, möglicherweise sieht er was, aber auf der anderen Seite ist ja im Mund auch dunkel.
Ja, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, aber mittlerweile haben die meisten Patienten eine sehr gute technische Ausstattung. Das heißt, die Webcams, die benutzen, sind teilweise schon wirklich gut. Und wenn die dann auch nah genug drankommen, dann erkennt man auch schon natürlich schon das meiste, was man da irgendwie mit dem Patienten besprechen möchte. Also bisher haben wir ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht, dass die Leute gut beleuchtete Hintergrundräume hatten. Das heißt, Licht war eigentlich einigermaßen in Ordnung. Natürlich kann man nicht den letzten Zahn ganz hinten, den kann man jetzt nicht komplett beurteilen.
Das ist Eftimios Giannakoudis, Zahnarzt aus Düsseldorf. Der ist als Arzt tatsächlich schon ein bisschen daran gewöhnt, seinen Patienten über Video in den Mund zu schauen. Er hat vor 2 Jahren in seiner Praxis, das ist die 360-Grad-Zahnpraxis, relativ groß in Düsseldorf, mit einem Pilotprojekt angefangen und begonnen, Patienten über Video zu beraten.
Mit was für Problemen melden sich denn die Leute dann bei ihm?
Ja, also unterschiedlich, ne? Viele sagen dann halt, bei mir ist was abgebrochen am Zahn und ich bin mir nicht sicher, es tut nicht weh. Manche sagen, ich konnte die Nacht nicht schlafen, es hat gepocht, und dann zeigen die halt auf den Zahn, der gepocht hat. Das ist wirklich komplett unterschiedlich, was die Leute alles haben. Und manche haben auch einfach nur das Bedürfnis, jemanden zu sprechen, der denen vielleicht einen Rat geben kann. Wir haben auch häufiger Patienten, die nicht aus, also wir sind in Düsseldorf, und die nicht aus Düsseldorf uns kontaktieren, weil die niemanden erreichen. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen, als diese Corona-Sache anfing, eine Patientin zum Beispiel, die aus Hamburg uns kontaktiert hat, weil sie dort das Problem hatte, dass kein Zahnarzt die geeigneten Schutzmaterialien hatte, um sie zu behandeln. Und dann wollte sie von uns einen Rat, was sie machen soll. Und dann haben wir sie halt ein bisschen online beraten und haben ihr geholfen, auch in der Umgebung noch andere Zahnärzte zu finden, die dann die notwendige Ausstattung hatten.
Also die Aussage jetzt hier zeigt mir eigentlich so ein bisschen, dass es okay, Beratung jetzt vielleicht nicht nur ist, Termine zu besprechen oder zu sehen, ist da ein Stück Zahn abgebrochen und kommen sie vielleicht rein oder nicht, sondern jetzt aktuell auch wirklich eine Anlaufstelle zu sein für Leute, die eben nicht in Düsseldorf sind.
Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich war jetzt zu Beginn erstmal skeptisch, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ein Zahnarzt muss ja irgendwie gleich ran an Zahn, aber stimmt schon. Also jetzt habe ich irgendwie doch begriffen, dass es Fälle gibt, wo man durchaus einen wichtigen Rat auch nur per Video bekommen kann.
Ja, und wo er mir jetzt vielleicht schon auch noch helfen kann, ist natürlich, okay, brauche ich jetzt akut eine Zahnfüllung, ein Implantat, oder ist das was, das jetzt noch ein bisschen warten kann? Also er sagt, in seiner Praxis ist gerade deutlich weniger los als sonst und dafür macht er eben mehr Videoberatung.
Das klingt so, als wenn das für Zahnärzte jetzt auch, genauso wie wir das gehört haben von den Physiotherapeuten oder den Hebammen, eine Alternative ist, jetzt Geld zu verdienen und die Behandlung ins Digitale zu verlegen, wo eben auch weniger Publikumsverkehr in den Praxen ist.
Also in seiner Praxis, nein. Sie machen das als kostenlosen Service. Da geht es jetzt darum, so den Kontakt zum Patienten zu halten. Und deshalb haben sie auch damit angefangen. Aber hier geht es auch wirklich ja mehr um Beratung als um Behandlung. Und Geld können Zahnärzte damit gerade noch nicht verdienen. Also das hat mir die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung erklärt. Das wird noch mit den Krankenkassen verhandelt. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil, wie du sagst, man ja noch weniger machen kann als jetzt vielleicht bei der Krankengymnastik.
Dann ist es zumindest vielleicht eine Werbung, eine Möglichkeit, potenzielle Patientinnen von sich zu überzeugen.
Ja,
Wenn ich jetzt an den Zahnarztbesuch denke, eigentlich kommt man ja keinem Arzt so nah wie dem Zahnarzt. Mhm. Also im Hinblick auf Corona ist da doch ein besonders hohes Risiko, sich anzustecken, denke ich.
War auch einer meiner ersten Gedanken, aber dann dachte ich auch so, okay, Zahnärzte, ich kenne meinen Zahnarzt eigentlich gar nicht ohne Mundschutz, glaube ich, das ist jetzt so meine Erfahrung. Vielleicht gibt es im Herbst oder irgendwann, wenn jetzt so der Normalzustand wiederkommt, auch einen Run auf Zahnärzte. Das kann gut sein, dass dann wirklich alle gehen wollen. Bei der Praxis in Düsseldorf gibt es übrigens so eine Art Benachrichtigungssystem, wann man denn ins Behandlungszimmer kann, ohne in Kontakt mit vielen Menschen zu kommen. Das kann man sich so vorstellen wie diese Vibrationsgeräte. Mhm. Vielleicht kennst du die aus der Pizzeria, ja, oder so aus dem Schnellimbiss oder sowas. Also wenn dieses Gerät vibriert, ist die Pizza fertig, beziehungsweise kann man in das Behandlungszimmer kommen.
Gina, wir haben jetzt viele Eindrücke bekommen, wirklich vielen Dank. Aber wie ist denn dein Eindruck, was die Akzeptanz angeht? Werden diese neuen digitalen Angebote angenommen?
Ich glaube schon. Also mit wem ich jetzt alles so gesprochen habe, ist es überwiegend positiv. Natürlich gibt es immer wieder Skepsis oder auch Leute, die sagen, nee, das ist einfach nichts für mich, einen Geburtsvorbereitungskurs von zu Hause zu machen oder nicht im Kontakt mit meinen Physiotherapeuten oder Arzt zu sein. Aber jetzt von meinen Interviewpartnern her war die Resonanz eigentlich sehr positiv. Und man kann es eigentlich auch an den Nutzerzahlen ablesen. Es ist wirklich wie eine Explosion gerade, was solche telemedizinischen Dienste angeht. Das hört man auch von Softwareanbietern, die Videosprechstunde eben anbieten, also Tools dafür. Zum Beispiel die Compo Group Medical aus Koblenz. Die Software, die diese Firma bereitstellt, nutzen jetzt 24.000 Arztpraxen in Deutschland. Und vor Corona waren es noch viel weniger. Und auch die Zahl dieser Softwareanbieter ist jetzt total gestiegen, weil so eine Behandlung ja nicht über WhatsApp geht oder über Zoom, was ja gerade viele Leute nutzen. Dafür sind Gesundheitsdaten zu sensibel und die Software muss verschlüsselt und auch zertifiziert sein.
Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber man könnte ja schon auf den Gedanken kommen, warum es eigentlich erstmal so eine Pandemie brauchte in Deutschland, um diese Entwicklung anzuschieben, weil das haben wir ja auch schon mal besprochen in einer der anderen Folgen. In Ländern wie der Schweiz zum Beispiel ist dieses Thema Videosprechstunde ja schon viel weiter, schon lange.
Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele Menschen schon sehr lange stellen. Aber es gab einfach verschiedene Hürden und die sind jetzt auch noch nicht für immer genommen. Jetzt ist halt mal Ausprobierphase und es muss jetzt einfach schnell auf den Weg gebracht werden. Aber ob man da nochmal zurückrudert, könnte schon auch passieren. Was immer eine große Frage war, ist die Frage der Abrechnung. Kann man daran verdienen? Zu welchen Sätzen übernimmt die Krankenkasse das? Das sind so ein bisschen zähe Verhandlungen zwischen Krankenkassen und den verschiedenen Berufsverbänden. Deshalb gab es einige Pilotprojekte auch mal von Krankenkassen, von einzelnen Verbänden. Auch als ich damals dafür recherchiert habe, wo ich sowas besuchen kann, es gab etliches. Und dann natürlich ist ein Thema auch immer die Internetverbindung in Deutschland. Mhm. Ein, wie ich finde, etwas leidiges Thema. Haben wir überhaupt die Infrastruktur dazu und welche datensicheren Softwares haben wir? Wie zertifizieren wir die? Dann ist ein wichtiger Punkt auch die Skepsis gegenüber dem echten, nicht vorhandenen, echten menschlichen Kontakt von Seiten der Patienten und von Seiten der Ärztinnen und Ärzte. Einige befürchten, dass dann Standards, so verwässern vielleicht, könnte man sagen. Mhm. Lange stand auch das Fernbehandlungsverbot der Telemedizin im Weg. Also es ist eine Regel von 1920, glaube ich, die sagt, dass Ärzte nur aus direkter Nähe behandeln dürfen. Das hat immerhin der Deutsche Ärztetag vor anderthalb Jahren gelockert. Also es passiert viel dahin. Ärzte durften bisher dann 20% ihrer Leistungen als telemedizinische Leistungen abrechnen. Das hat sich jetzt auch geändert. Sie dürfen jetzt das so viel machen, wie sie möchten oder gerade müssen vielleicht auch. Das ist eine Corona-Erleichterung bis Ende Juni.
Also Ende Juni ist theoretisch schon wieder Schluss. Aber wer weiß, wie schätzt du das ein? Denkst du, dass diese Lockerungen und diese großzügigeren Regelungen möglicherweise doch dauerhaft bleiben?
Ich kann mir das vorstellen, ja. Das ist alles ein Zusatzangebot. Das muss man sich natürlich vor Augen führen. Und ein echter Arztbesuch wird dadurch ja nicht ersetzt. Das ist vielleicht die Sorge, die manche Leute auch haben. Also ob es jetzt eine Massage ist, eine Geburt oder ein Zahnimplantat, das geht ja einfach nicht. Und es ist wichtig und darüber sind sich auch alle, mit denen ich gesprochen habe, einig. Der Arzt, der Physiotherapeut, die Hebamme, der Zahnarzt, die werden nicht dadurch ersetzt. Ja, und im Oktober wollen dann die Berufsverbände und die Krankenkassen verhandeln, wie es eigentlich weitergeht hier bei uns mit der Telemedizin. Wir sind Gina Steffens
und Peter Glück. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie es andere Leute gerne wissen und leiten Sie den Podcast doch an Freunde und Familie weiter. Und ein Abo dürfen Sie natürlich auch sehr gerne dalassen.
Weitere Infos zum Thema eHealth finden Sie übrigens jederzeit auch auf digitalratgeber.de.
Und weitere Informationen über das Coronavirus und seine ganzen Auswirkungen haben wir für Sie jeden Tag neu in unserem Expertenpodcast Klartext Corona. Dort beantworten der Arzt Dr. Dennis Ballwieser und ich täglich Ihre Fragen.
Diagnose digital. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.